Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Gründe überhaupt für die CSU, beziehungsweise nicht nur die CSU natürlich in dem Moment, ist es die Bundesregierung, einen solchen Schritt zu gehen?
Ja, da will ich mal vorausschicken. Also diese Verbotssache, die gibt es jetzt seit über 25 Jahren. Das heißt, es war und ist gängige Praxis aller Bundesregierungen, egal welcher politischer Couleur und Zusammensetzung, insbesondere die kurdische Befreiungsbewegung hier in Deutschland mundtot zu machen. Also das ist sozusagen nur noch mal ein neuer Schritt. Jeder Innenminister hat bisher sich dadurch hervorgetan, irgendeine kurdische Institution zu verbieten. Das ist Tradition.
Ja, wobei ja trotzdem das vor einem Hintergrund passiert, wenn man jetzt mal sich dieses Land genauer anguckt. Es gab hier schon Medienverbote und Verbot des freien gesprochenen Wortes inklusive Bücherverbrennung, wo ja doch eine höhere Sensibilität eigentlich gegenüber dem Umgang mit sowohl Medien als auch überhaupt dem gesprochenen, dem geschriebenen Wort möglich sein sollte. Inklusive beispielsweise auch natürlich einer Diskussion von politischen Vorgängen überall auf dieser Welt. Und das bei sozusagen Kultur und Musik, ich hatte es gerade schon mal gesagt, scheint sehr fragwürdig und trotzdem ist ja dieser Vorstoß da. Hat das irgendetwas mit deutsch-türkischen Beziehungen zu tun aus Ihrer Sicht? Woher kommt denn diese Initiative? Da wird ja eine Grenze überschritten.
Ja, aber die Grenzen, muss ich dazu sagen, die sind schon seit Jahrzehnten werden die überschritten. Es ist vielleicht nicht so im öffentlichen Diskurs, aber es ist einfach so, wir arbeiten seit, wie gesagt, 1996 zu diesem Thematik und erleben also wirklich in Permanenz diese Verfolgung kurdischer Aktivitäten beziehungsweise der kurdischen Freiheitsbewegung und ihrer Anhängerinnen, aber auch jene Leute, die sich mit ihnen solidarisieren. Es gilt einfach auch diese Solidarität mit den Kurden und Kurdinnen und ihren berechtigten Anliegen zu zerstören. Das ist so eine Politik der Nadelstiche, der Zermürbung, das ist eine Zermürbungstaktik. Und selbstverständlich hat das immer auch mit dem Verhältnis zur Türkei zu tun. Die Türkei ist immerhin seit den 50er Jahren Mitglied in der NATO mit den entsprechenden Vollmachten. Sie hat die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO und ist deswegen aus geostrategischem Interesse von Europa, der USA. Also insgesamt macht es das natürlich. Also das kurdische Problem, in Anführungsstriche, hat eine internationale Dimension. Und in diesem Kontext muss man das einfach sehen. Und jetzt, dass dieser Verlag und die beiden Unternehmen verboten wurden. Ja, das reiht sich eben ein in die lange, lange, lange Liste der Verbote und Drangsalierungen gegen die Kurden und Kurdinnen in Deutschland. Parallel zu dem, was in der Türkei geschieht.
Das wollte ich gerade fragen. Es gab ja mal so eine Art, ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich schon 20 Jahre her sein, so eine Art leichtes Tauwetter in der Türkei, wo auf einmal auch Musikverlage zugelassen wurden und es gab auch einen etwas liberaleren Umgang mit der kurdischen Sprache in der Öffentlichkeit und so weiter. Jetzt hat ja Erdogan einen anderen Kurs eingeschlagen, der sich auch radikalisiert hat in den letzten 2-3 Jahren, also wo es einfach noch öffentlicher auch und noch unverstellter sozusagen als Feind betrachtet wird. Zeitgleich einer der Theoretiker auch der kurdischen Befreiungsbewegung Öcalan, der seit 20 Jahren im Knast sitzt, schrieb ja sehr wohl darüber, dass es hier um emanzipatorische gegen konservative Landesentwicklung innerhalb der Türkei geht und dass das natürlich auch eine politische Auseinandersetzung ist, die ja Erdogan erstmal öffentlich gar nicht führen möchte, sondern das gerne anders hätte. Wie ist es denn im Moment bestellt, um überhaupt kurdische Aktivitäten im jenseits von Istanbul, also sprich im Osten der Türkei, was ist denn gerade überhaupt noch möglich?
Erstmal will ich sagen, diese Verweigerung, sich mit diesem Konflikt, der ja immerhin seit Republikgründung 1923 existiert und ungelöst ist, diese Verweigerung findet sich in der Türkei, aber diese Verweigerung, sich politisch damit auseinanderzusetzen, fehlt auch hier. Hier wird nur strafrechtlich auseinandersetzen kann man ja nicht sagen, vorgegangen. Und es findet keinerlei Möglichkeit der freien Artikulation, der freien Meinungsäußerung, der Auseinandersetzung. Man kann ja verschiedene verschiedener Meinung sein. Man muss auch PKK nicht mögen. Es ist doch alles nicht das Thema, sondern es geht darum, sich auseinanderzusetzen, den Menschen hier die Möglichkeit zu geben, offen über all die Dinge zu diskutieren. Und das ist ähnlich wie in der Türkei. Deutschland nähert sich in dem Sinne immer mehr der Türkei an. Und Öcalan und die ganze Bewegung, sie ist eine emanzipatorische Bewegung, ist natürlich allen Aktiven, alle, die dort an den Konflikten beteiligt sind, ein Dorn im Auge. Den ganzen Konservativen, den Rechten, den Imperialisten und so, das passt ihnen nicht. Das ist natürlich klar und das wird bekämpft. Und das ist leider eben weltweit der Fall. Wobei, man muss auch sagen, es gibt auch sehr, sehr starken Widerstand, auch weltweit. Und es gab immer wieder auch Phasen, in denen die Situation etwas entspannter war. Das war so in der Mitte der 2000er Jahre. Da hat sich ja Erdogan auch so ein bisschen nach außen hin, sag ich mal, geriert als Demokrat. Er will die Annäherung an Europa, er lässt die kurdische Sprache zu und so weiter. Es gab ja da durchaus eine Phase, wo es etwas, sage ich mal, weniger Repression gegeben hat. Und genau auch in der Phase war das dann auch hier der Fall. Aber das sind immer nur Phasen. Und ja, jetzt sieht man, was Erdogan in der Tat wirklich wollte. Er hat da auch nie ein Hehl draus gemacht, was sein wirkliches Ziel ist. Und da ist er jetzt angekommen. Und da wird er nicht bekämpft von Europa, also nicht Europa, also muss man auch wieder differenzieren, sondern dann teilweise eben unterstützt und durch die Repressionspolitik hier unterstützt Deutschland auch den Autokraten, also das Regime in der Türkei. Das ist mal ganz klar und muss deutlich gesagt werden.
Jetzt gab es ja trotzdem eine europaweite, wenn nicht weltweite Auseinandersetzung über eben genau dieses Problem, als die Türkei ganz offensiv in die autonome Region Rojava vorgedrungen ist, militärisch wohlgemerkt, also nicht etwa nur politisch, und das Ganze ja auch sowieso seit Jahrzehnten im Osten der Türkei auch militärisch passiert. Das ist ja jetzt nicht nur ein Ausgrenzungsmoment, was über Bildung, Kultur und Sprache funktioniert, sondern sehr wohl auch militärisch. Warum es auch überhaupt einen militärischen Arm dieser kurdischen Befreiungsorganisation gab, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Und warum ist dann aus dieser Diskussion um Rojava und der ja eigentlich illegitimen Grenzüberschreitung keine Diskussion in Deutschland geworden? Wer ist denn hier aus Ihrer Sicht eigentlich so eine Art politische Lobby? Gibt es überhaupt politische Ansprechpartnerinnen?
Ja, natürlich gibt's die auch, selbstverständlich. Also man kann jetzt nicht sagen, alle Parteien zum Beispiel seien da nicht ein wenig sensibilisiert, mehr oder weniger. Entscheidend ist ja die herrschende Politik. Und die herrschende Politik unterstützt das alles nicht. Ich meine, Rojava, das war auch so vor ein paar Jahren noch, wo durchaus oder der Kampf gegen den IS, den insbesondere die kurdische Bewegung geführt hat, die kurdische Freiheitsbewegung, das hat durchaus hier Anerkennung gefunden, bis hin in CDU-Kreise, wo gar gefordert wurde, man müsse jetzt auch die PKK bewaffnen, also gegen den IS. Also das hat es alles gegeben. Oder die Taz hatte seinerzeit getitelt, die PKK gehört zu Deutschland. Ja, hat es gegeben. Aber das war eine kurze Phase. Aber dennoch, ja, also das Ziel ist eben eine andere. Das Ziel ist eben NATO-Politik. Und da steht die Freiheitsbewegung, diese emanzipatorischen Bestrebungen der Kurdinnen, insbesondere Rojava, was ja ein basisdemokratisches Konzept ist, steht da diametral den Interessen entgegen. Also, und das macht das Ganze kompliziert. Und die Kurden jetzt sind sozusagen eingekreist von allen Seiten. Und das ist äußerst tragisch. Und ja, und sie finden halt nicht wirkliche Unterstützung eigentlich von keiner Seite und bleiben und sind und bleiben alleine. Also, wie in ihrer ganzen Geschichte. Sie müssen sich auf sich selber konzentrieren. Sie müssen sich auf sich selber verlassen, was sie natürlich auch tun. Kurden haben hinreichend Erfahrung damit.
Ich weiß, dass das so ein bisschen den Rahmen unseres, also des Gesprächsanlasses verlässt, aber da wir am heutigen Morgen die ganze Zeit schon über Identität reden, würde ich trotzdem ganz gern mal aus Ihrer Sicht hören, wie wäre denn ein ideales Setting für diese kurdische Region, die sich ja immerhin über drei nationalstaatliche Grenzen hinweg bewegt? Was wäre denn ein denkbares Szenario, was schön wäre, also sozusagen anzustreben?
Ja, wenn wir träumen wollen. Also ich meine, das Konzept des Konföderalismus ist ja dort sozusagen innerhalb, also das Konzept der Kurden ist innerhalb der einzelnen Staaten. Sie leben ja immerhin in 4 verschiedenen Staaten und sind dort entsprechend unterschiedlich natürlich politischen Situationen ausgesetzt, jeweils in den eigenen Staaten aber eine bestimmte Autonomie zu erreichen, eine Selbstverwaltung, so wie das eben in Rojava ist. Ohne jetzt irgendwie zu separieren, das ist überhaupt nicht das Ziel. Also Eigenständigkeit, Selbstverwaltung und Anerkennung, also Anerkennung ihrer, wie es so heißt, Identität, ihrer politischen und sozialen Identität. So, das wäre, ja, das ist ja das, was sie auch versuchen. Und das wäre eigentlich auch sehr zu unterstützen. Ich meine, man kann es an anderen Beispielen sehen, vielleicht in der Schweiz, da gibt es ja auch verschiedene Eigenautonomien. Also es gäbe die Möglichkeit, aber dafür bräuchten die kurdischen Menschen Unterstützung, die sie aber von entscheidender Seite nicht haben, sondern sie werden bekämpft. Und das macht das Ganze höchst. Und jeder Staat, in dem sie leben, hat natürlich auch die eigenen Interessen, politischer und wirtschaftlicher und militärischer Art. Und im Grunde genommen, das, was da auch jetzt in Syrien stattfindet, das ist eine Kriegssituation. Das ist Weltkrieg dort und was sich da abspielt. Und die Kurden mittendrin und eingekreist. Wie gesagt, wir träumen, tun wir viel und Konzepte erarbeitet werden viel. Und gerade Abdullah Öcalan ist da nun wirklich ein Vorreiter und hat sich da nun wirklich äußerst verdient gemacht. Aber der sitzt seit 20 Jahren auf der Gefängnisinsel Imrali in Isolationshaft. Also wie kommt man da raus? Ich sehe ehrlich gesagt, also im Augenblick, eigentlich kaum eine Lösung. Also das sieht überhaupt nicht danach aus. Die Kurden sind wieder mal auf sich gestellt und ja, traurige Geschichte.
Ja, nicht nur. Ich spreche mit Monika Morris, die aktiv ist beim Verein Azadi, der Rechtshilfe für Kurdinnen in Deutschland leistet. Und das aus gegebenem Anlass, denn es gibt ein vom Bundesinnenminister Horst Seehofer verfügtes Verbot zweier Verlage, und zwar einmal des kurdischen Musikvertriebes MIR Multimedia GmbH und des Mesopotamien Verlages. Was sind denn die Inhalte gewesen, die damit wegfallen? Also was ist denn sozusagen das Profil dieser beiden Verlage?
Das ist eigentlich höchst wichtig, also höchst wichtig und gerade deswegen auch, es geht ja um die Zerschlagung der Strukturen, der kurdischen Strukturen, und das steht dahinter. Natürlich, der Verlag, der hatte ein unglaublich breit gefächertes Bücherprogramm, also von klassische Literatur, Weltliteratur, sagen wir mal Stefan Zweig oder Tolstoi, bis hin zu natürlich Abdullah Öcalan, der sehr, sehr, sehr viel veröffentlicht hat, und zwar auch in der deutschen Übersetzung. Also diese Bücher von Öcalan gibt es ja inzwischen normal im Buchhandel zu kaufen, gäbe es bis jetzt. Oder die Biografien von Sakine Chansız. Sakine Chansız ist eine kurdische Politikerin gewesen, die vor einigen Jahren in Paris ermordet worden ist. Das ist ja durch die Weltpresse gegangen. Also es gibt ein breit gefächertes Programm, die Palette. Von der Musik zum Beispiel muss man sagen, es gibt kaum ein Archiv, das so groß ist, weltweit kann man sagen, wie der MIR-Vertrieb, M-I-R, ja, MIR-Vertrieb. Und auch da wieder sowohl klassische kurdische Musik, moderne Musik, alles, das ganze breite Programm. Und das ist natürlich, also das ist schon der Versuch der Zerschlagung, also wirklich essentielles Mittel zur Bildung, das ist ja auch der Punkt. Aber es spielt auch in der Verbotsverfügung keine Rolle. Es wird nur darauf konzentriert, erstens, da seien ja Öcalan-Bücher, also PKK-Literatur, das ist deren Behauptung. Und das ganze Einkommen des Verlages beispielsweise diene der Aufrechterhaltung der PKK-Strukturen und der Finanzierung der PKK. Aber diese Argumentation ist bei allen verboten. Bei allen Verboten wird das so gehandhabt. 2005 wurde die pro-kurdische Zeitung Özgür Politiker verboten, von Chile damals, mit der ganzen gleichen Argumentation. Allerdings einen Monat später war das als rechtswidrig erklärt worden und die Zeitung hat dann unter einem neuen Titel macht seitdem weiter. So ist das jetzt auch. Also es geht gezielt gegen diese Strukturen, die für die Menschen so total wichtig sind. Hm. Also es ist für uns auch wichtig, Bücher zu lesen und Musik zu hören. Aber zudem muss man dazu sagen, arbeiten die auch nicht gerade mit großen Gewinnen, sondern sogar defizitär, was selbst wohl in den Verfügungen des Innenministers gesagt wird. Nein, aber darum geht es gar nicht. Also er kann jetzt, der Innenminister kann oder die Bundesregierung kann gegenüber der Türkei jetzt wieder sagen, hör zu, hier deine ständigen Forderungen gegen die PKK vorzugehen, das machen wir wahr. So, und ganz stolz kann man jetzt sagen, so, wir haben mal wieder was gemacht. Das ist das. Aber es ist auch innenpolitisch. Es ist außen- und innenpolitisch motiviert. Ja. Das macht das Ganze natürlich unglaublich kompliziert. Und es ist im Grunde genommen ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und Hunderttausende stehen somit unter dem Generalverdacht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es wird ja für Sie jetzt auch nicht so ganz einfach werden, diese Klage gegen diese Verfügung durchzubekommen, da es so einen zumindest doch recht leicht zu vermutenden ideologischen Unterbau gibt. Das Ganze findet seit Chile bzw. seit 2001 vor dem Hintergrund von, also dem Totschlagsargument, gibt es irgendwo eine Terrororganisation. Die muss man jetzt auch gar nicht so genau kennen. Ich mach's mal polemisch, damit es auch vielleicht ein bisschen klarer wird. Darunter kann ich quasi alles subsumieren, was diese Diskussion meint. Jetzt müssen sie sich ja trotzdem verhalten zu der. Die PKK gilt als Terrororganisation, ist damit sozusagen aus dem Rennen einer normalen Diskussion heraus. Und welche Wege würden sie denn rechtlich gehen, um trotzdem genau das durchzusetzen, dass diese Verbote der beiden Verlage eben nicht so mal easy darunter subsumiert werden können?
Also bis jetzt sind immer gegen alle Verbote Klagen erhoben worden. Wie gesagt, eben habe ich das Beispiel der Zeitung genannt. Und das war erfolgreich. Das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Verbot als rechtswidrig betrachtet. Und somit konnte die Zeitung bis heute, wird die fortgeführt. Gleiches wird jetzt auch hier passieren. Die Anwälte der beiden Unternehmen haben schon angekündigt, dass sie Klage einreichen beim Bundesverwaltungsgericht. Also da muss man sich gegen wehren. Das ist ganz klar. Das geht überhaupt nicht. Ne? Und ja, welchen Erfolg das hat, werden wir dann sehen. Also kann ich jetzt nicht zu sagen.
Nee, das ist klar. Aber ich dachte eher, welche Strategien da verfolgt werden, um genau das auszuhebeln, diese Verbindung von, es sei eine Teilorganisation der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei.
Ja gut, wie gesagt, das muss man jetzt den Anwälten überlassen, was sie jetzt als Argumente bringen. Ne? Damit müssen sie sich mit der Verbotsverfügung auseinandersetzen, Punkt für Punkt, die ich so noch nicht kenne, Punkt für Punkt. Und das muss jetzt den Anwälten da überlassen bleiben. Und natürlich, andererseits wird es Proteste geben, es wird Reaktionen, hat es auch schon gegeben. Das muss auf der politischen Ebene natürlich geführt werden, nicht nur juristisch. Beide Seiten müssen es sein. Und es gab ja auch schon heftig Reaktionen von linker Seite und von verschiedenen Organisationen und immerhin auch von der Interessensgruppe Meinungsfreiheit des Börsenvereins, des deutschen Buchhandels, also insbesondere jetzt also aus diesen kulturellen Bereichen. Die PEN-Organisation hat sich schon geäußert, sehr kritisch. Und ich denke, das müssen wir weiter befördern. Und weitere Initiativen werden jetzt auch überlegt. Es werden sicher noch mehr Aufrufe kommen. Es wird Demonstrationen, also es wird sicherlich noch Aktivitäten jetzt entwickelt werden. Also wie gesagt, es muss auf zwei Schienen laufen, juristisch und politisch. Das andere ist, es gab ja im November, das ist auch nicht ganz unwichtig, gab es ja vom Europäischen Gerichtshof Luxemburg eine Entscheidung. Es war geklagt worden gegen die Listung der PKK auf der EU-Terrorliste. Die Entscheidung hatte zum Ergebnis, dass zumindest für den Zeitraum 2014 bis 2017 die Listung rechtswidrig war. Das ist ein wichtiger Punkt. Das war die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und die EU hat jetzt da Revision, Berufung eingelegt. Gut, werden wir jetzt weitersehen. Natürlich wird auch alle halbe Jahre wird die Liste aktualisiert und die PKK kommt nach wie vor. Das ist wie so ein Mechanismus. Die wird einfach draufgesetzt. Das wird nicht mehr lange diskutiert. Wird wieder draufgesetzt und jetzt wird kontinuierlich wird dagegen Klage erhoben. Das macht ein niederländisches Anwältinnenkollektiv. Die machen diese fortsetzende Klageeinreichungen. Also es laufen viel verschiedene Aktivitäten, weil, wie gesagt, eben nicht nur in Deutschland, sondern international, also es ist ja, wie gesagt, der Konflikt ist, er hat ja eine größere Dimension. In Brüssel steht demnächst eine Entscheidung an, auch nicht unwichtig, nicht gar nicht unwichtig, und zwar auch in einem langen Verfahren gegen kurdische Politikerinnen und Einrichtungen. Und zwar war eine Entscheidung des obersten Gerichts in Belgien, dass die PKK auf gar keinen Fall als terroristische Organisation zu werten sei. sondern als Partei in einem bewaffneten Konflikt, und zwar nach dem Völkerrecht. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Am 1. März wird da die endgültige Entscheidung fallen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist ja bald. Und also innerhalb Europas, wie gesagt, was ich vorhin auch schon erwähnte, es gibt nicht eine generelle Meinung, sondern durchaus differenziert. Aber Deutschland ist eben Deutschland.
Ja. Als historisch ein enger politischer Partner der Türkei.
Ja, und zwar seit dem 18. Jahrhundert. Also das ist eine ganz, ganz, schon zur Osmanenzeit. So lange geht das zurück.